SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. An der slowenischen Grenze sei die Lage dramatisch.
Die Leute frieren. Slowenien hat bei Weitem nicht genug Zelte, um sie über Nacht unterzubringen. Die Helfer sprechen von einer dramatischen Verschlechterung des Gesundheitszustandes vieler Flüchtlinge.
Dazu wachse die Aggression unter den Flüchtlingen, erzählt der Journalist. In Deutschland häufen sich die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte massiv.
Selbstverständlich gibt es bei Menschen, die sich überfordert fühlen jetzt von diesen Flüchtlingsströmen, zum Teil eine aggressive Stimmung, weil sie meinen, sie können das nicht mehr aushalten. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass jetzt die rechte Szene sich in dieser Weise bemerkbar macht.
Warnt der frühere deutsche Innenminister Otto Schily im Rendezvous-Interview. Die erstarkte SVP und FDP wollen sich in Budgetfragen zusammentun im Nationalrat und zusammen sparen.
Also grundsätzlich darf es einfach keine Tabuthemen geben,
sagt die freisinnige Fraktionschefin Gabi Huber. Und der Bankenplatz Schweiz am Tag danach. Die CS wird umgebaut, der Bundesrat verlangt von den Banken mehr Eigenmittel. Was das für den Finanzplatz Schweiz bedeutet, klären wir im Tagesgespräch um 13 Uhr mit Wirtschaftsprofessor Manuel Ammann. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Karin Britsch. Sie hat die Nachrichten.
Polizisten aus verschiedenen EU-Ländern sollen die slowenischen Sicherheitskräfte dabei unterstützen, die ankommenden Flüchtlinge zu empfangen. Die slowenische Innenministerin erklärte im Fernsehen, sie habe mehreren EU-Ländern entsprechende Anfragen geschickt. Innerhalb 24 Stunden seien mehr als 12.000 Flüchtlinge in Slowenien angekommen, so viele wie noch nie an einem Tag, meldet die slowenische Polizei. Bei den Ständeratswahlen im Kanton Freiburg tritt die SVP mit einem neuen Kandidaten zum zweiten Wahlgang an. Nationalrat Jean-François Riem ersetzt Parteikollege Emmanuel Weber, der im ersten Wahlgang auf dem vierten Platz landete. Gemäß Angaben der Freiburger Staatskanzlei kandidieren am 8. November außerdem der bisherige SP-Ständerat Christian Löwra sowie Beat von Landen von der CVP. Er ist Mitglied der Kantonsregierung. Im ersten Wahlgang ist in Freiburg kein Ständerat gewählt worden. Eine neue Internetseite will Menschen unterstützen, deren Angehörige alkoholabhängig sind. Unter elternundsucht.ch finden Betroffene Informationen sowie Hörgeschichten von Abhängigen und Angehörigen. Die Stiftung Sucht Schweiz schätzt, dass rund 100.000 Kinder und Jugendliche in der Schweiz eine alkoholabhängige Mutter oder einen abhängigen Vater haben. Überforderung, Hilflosigkeit und Schuldgefühle würden den Alltag dieser Menschen prägen. Und rund ein Drittel dieser Kinder leide später selber an einer Suchterkrankung. Ein weiteres Drittel entwickle andere psychologische Probleme, so schreibt die Stiftung. In der Schweiz haben die Firmen auch in diesem Jahr mehr Lehrstellen angeboten, als nachgefragt wurden. 93.000 Jugendliche hätten sich für eine berufliche Ausbildung interessiert. Angeboten worden seien Ende August hochgerechnet 94.000 Lehrstellen. Das zeigt das zweite Lehrstellenbarometer des Jahres. Diese Zahlen würden ungefähr jenen des Vorjahres entsprechen. Bis am 31. August seien 85.000 Lehrstellen besetzt worden. Für das Barometer befragte das Meinungsforschungsinstitut LINK 2.550 Jugendliche, wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation mitteilt. In Spanien ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen unter 5 Millionen gefallen, erstmals seit gut 4 Jahren. Nach Angaben der Nationalen Behörde für Statistik wurden im dritten Quartal rund 300.000 Stellen geschaffen. Allerdings war der größte Teil davon nur temporär besetzt. Und die Stellen wurden vor allem im Tourismusbereich geschaffen, weniger in der Industrie. Die Arbeitslosenquote ist in Spanien mit 21% aber immer noch hoch. Arbeitslos sind vor allem ältere Menschen sowie Junge im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. In der Nähe von Jerusalem hat es erneut eine gewalttätige Auseinandersetzung gegeben zwischen Palästinensern und Israelis. 2 Palästinenser hatten in einem Bus einen Israeli mit einem Messer angegriffen. Darauf schossen Polizisten auf die Täter. Der Israeli und die beiden angeschossenen Palästinenser sind mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht worden, erklärte eine Sprecherin der israelischen Polizei. Seit Anfang Oktober kamen bei palästinensischen Angriffen laut Behördenangaben 9 Israelis ums Leben. Im gleichen Zeitraum töteten israelische Sicherheitskräfte 48 Palästinenser. In Südafrika wollen die unzufriedenen Studenten ihre Proteste gegen die geplante Erhöhung der Studiengebühren fortsetzen. 30 Studenten, die gestern auf das Gelände des Parlaments in Kapstadt vorgedrungen waren, wurden nach Polizeiangaben festgenommen. Medienberichte, wonach sie wegen Hochverrats angeklagt werden sollen, dementierte die Polizei. Staatspräsident Jacob Zuma kündigte inzwischen an, sich morgen Freitag mit einer Delegation der Studenten treffen zu wollen. Noch eine Meldung vom Sport. Der Eishockey-Club Lugano hat Trainer Patrick Fischer und Assistenztrainer Peter Andersson per sofort freigestellt. Die Clubleitung glaube nicht, dass Fischer und Andersson die Mannschaft noch weiterbringen könne, heißt es auf der Internetseite des HC Lugano. Dieser belegt nach 15 Runden den letzten Tabellenplatz in der obersten Schweizer Eishockey-Liga. Das Wetter. Immer dichtere Wolken ziehen auf, gebietsweise regnet es. Oberhalb von 1500 bis 1900 Metern schneit es. Morgen wird es dann vor allem in den Bergen wieder rasch sonniger, die Temperatur 10 bis 14 Grad. Im Süden bleibt es heute und morgen meist sonnig bei rund 16 Grad.
Frierende Flüchtlinge unter Decken, eingewickelt in Aluminiumfolien, aneinandergedrückt, um der Kälte zu trotzen. Solche Bilder erreichen uns jetzt von der slowenischen Grenze. Davor gab es die Bilder von der kroatischen Grenze und von der ungarischen auch. Von Samstag bis Donnerstagmorgen kamen insgesamt über 34.000 Flüchtlinge in Slowenien an. In der letzten Nacht seien 6.500 illegal über die Grenze gekommen. Die Sprecherin des slowenischen Roten Kreuzes, Marjana Jarc, erklärt, was es jetzt am dringendsten braucht.
Tents, blankets. It is cold already there. It's almost zero degrees.
Decken und Zelte fehlten, denn die Temperaturen senken nachts auf den Gefrierpunkt.
The Slovenian Disaster Management System during the night all the time takes women and kids by bus to the camp.
Und man versuche wenigstens Frauen und Kinder ins Auffanglager an die Wärme zu bringen für die Nacht. Die Situation beobachtet auch der Korrespondent des Tagesanzeigers in Wien, Bernhard Odechnal. Ihn fragte ich, wie ist die Lage vor Ort an der slowenischen Grenze?
Ich würde die Lage als chaotisch und dramatisch beschreiben. Wie Sie ja schon selber gesagt haben, die Leute frieren. Slowenien hat bei Weitem nicht genug Zelte, um sie unterzubringen, um sie über Nacht unterzubringen. Dazu kommt, dass diese Leute zum Teil völlig durchnässt sind. Es regnet zwar nicht jetzt, aber einige sind dann doch durch den Grenzfluss zwischen Kroatien und Slowenien, durch die Sutla, gewartet. Das heißt, die sind bis zum Hals durchnässt, kommen so an, können sich dann nicht aufwärmen. Die Helfer sprechen von einer dramatischen Verschlechterung des Gesundheitszustandes vieler Flüchtlinge. Sie werden also krank, sie werden verkühlt, sie werden auch frustriert. Es kommt immer wieder auch zu Handgreiflichkeiten mit der Polizei, aber auch zwischen den Flüchtlingen. Also man merkt auch, dass die Aggression jetzt steigt, weil die Leute merken, sie kommen nicht so schnell weiter.
Slowenien sagt, es könne maximal 2500 Flüchtlinge pro Tag aufnehmen. Ist das realistisch?
Naja, das war eine Annahme, die Slowenien zu Beginn der Woche gemacht hat und sofort wieder revidiert hat. Also von 2500 ist jetzt keine Rede mehr. Man sieht zum Beispiel, in den vergangenen 24 Stunden kamen 12.600 Menschen. Das ist eigentlich mehr, als jemals in 24 Stunden in Ungarn ankamen. Und die slowenische Regierung sieht also jetzt schon, dass ihre Annahme völlig unrealistisch war und dass sie jetzt eigentlich diesen Zustrom nicht mehr bewältigen kann.
Sie sagen, es kann diesen Zustrom nicht mehr bewältigen. Ist das denn das Hauptproblem?
Ja, ich denke, das Problem wird wo ganz woanders gemacht. Es sind jetzt einfach sehr viele Menschen auf dem Weg über die Balkanroute wieder, mehr als in den vergangenen Wochen. Das hat damit zu tun, dass jetzt in den Winter kommt, die kalte Jahreszeit, und jetzt viele Menschen auch aus den Flüchtlingslagern in der Türkei sich noch auf den Weg machen, weil sie wissen, es wird dann zu kalt. Auf der anderen Seite sind diese Leute natürlich auch informiert. Sie kriegen ja Informationen von ihren Bekannten und sie hören auch davon, dass die EU jetzt dabei ist, ein Abkommen mit der Türkei zu schließen und der Türkei viel Geld geben will im Gegenzug dafür, dass die Türkei die Grenzen schließt. Also hier ist wirklich jetzt eine Torschlusspanik und es machen sich jetzt auch noch einfach Zehntausende auf den Weg.
Und die Zusammenarbeit zwischen Slowenien und Österreich, die verläuft wie bisher. Dort gibt es nicht zusätzliche Probleme.
Naja, Probleme gibt es durchaus. Wie gut die Zusammenarbeit ist, ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Die Österreicher beklagen sich immer wieder, dass sie zu wenig informiert werden von den Slowenen. Das heißt, du sagst, dass so wie es früher mit Ungarn war, dass einfach die Menschen über die Grenze geschickt werden, ohne dass vorher die Polizei und die Behörden informiert werden. Und jetzt kommen dann immer wieder so in Trauben, so 4.000, manchmal 5.000 Menschen. Und die Österreicher wissen dann auch nicht genau, was sie machen sollen. Die Kapazitäten an der österreichischen Grenze sind auch erschöpft. Die Flüchtlinge sind frustriert und machen sich jetzt immer wieder selbst auf den Weg. Das heißt, sie gehen dann einfach los, auch in der falschen Annahme, dass Deutschland in unmittelbarer Nachbarschaft schon wäre, was nicht stimmt. Und das heißt, die gehen dann irgendwo hin über die Straßen. Die Polizei muss dann immer wieder Straßen sperren, auch Bahnlinien sperren. Also es ist auch hier ein bisschen ein chaotischer Zustand im Moment.
Wenn es um die Flüchtlinge geht, wurde zuerst der Tonfall zwischen Kroatien und Serbien scharf. Jetzt tönt es genau gleich zwischen Kroatien und Slowenien. Wie weit geht eigentlich die Zusammenarbeit zwischen den früheren Republiken Jugoslawiens?
Nun, es gibt eigentlich keine Zusammenarbeit. Und das ist sehr schade, denn ich denke, diese Krise wäre jetzt auch eine Chance gewesen für diese Staaten des ehemaligen Jugoslawiens, alte Konflikte zu begraben, neue Partnerschaften zu gründen und hier eine Krise, die von außen kommt, gemeinsam zu bewältigen. Diese Chance wurde leider nicht genutzt. Stattdessen beschuldigt man sich gegenseitig, also Slowenien beschuldigt Kroatien, nicht zu informieren, sich nicht an abgemachte Flüchtlingszahlen zu halten. Slowenien beschuldigt Österreich, man nehme nicht genug Flüchtlinge. Also das ist, wie man auf Englisch sagt, ein Blame Game, also eine gegenseitige Beschuldigungen. Andererseits muss man auch sagen, ja, warum sollten es diese Länder anders machen? Auch in den anderen europäischen Ländern ist man ja hauptsächlich damit beschäftigt, sich gegenseitig zu beschuldigen.
In dieser Situation müsste da nicht Brüssel eingreifen und koordinieren?
Natürlich, aber Brüssel kann ja auch dann nur eingreifen, wenn es darum gebeten wird. Und das passiert erst jetzt. Also Slowenien verlangt jetzt von der EU zusätzliches Personal, Polizeipersonal. In diesen Stunden, jetzt wo wir reden, beschließt gerade das kroatische Parlament, die EU zu bitten um zusätzliche Unterstützung. Hier geht es um humanitäre Unterstützung vor allem. Das passiert jetzt, aber es passiert eben viel zu spät. Also ich denke hier, dass sowohl in Kroatien als auch in Slowenien die Behörden das Problem absolut unterschätzt haben.
Sagt Bernhard Odechnal, der Korrespondent des Tagesanzeigers in Wien. Und das erwartet Sie noch in der Sendung. Wenn, wie in Dresden am Sonntag, jemand öffentlich bedauert, dass es keine KZs mehr gibt, dann gibt es für den früheren deutschen Innenminister Otto Schily kein Halten mehr.
Sowas ist unglaublich, das ist eine unglaubliche Provokation. Wenn die Polizei so etwas mitbekommt, dann muss sie die Demonstration sofort auflösen.
Wir fragen Otto Schily, braucht Deutschland jetzt Verbote? In Rom werden wieder Staatsangestellte in Handschellen abgeführt. Diesmal geht es um Korruption beim Straßenbau. Und vor den Wahlen in Polen besuchen wir das Heimatdorf der wahrscheinlichen Wahlsiegerin. Die Reportage. Doch zuerst ins Bundeshaus. Die Gewerkschaften des Bundespersonals sind in Alarmstimmung. Weil SVP und FDP im Nationalrat zugelegt haben, wird wohl mehr gespart. Denn beim Sparen sind sich die beiden Rechtsparteien SVP und FDP sehr oft einig. Schon jetzt ist klar, sie wollen sparen. Im Dezember werden sie bei der Debatte über das Budget Druck machen. Geraldine Eicher.
71 Milliarden Franken, so viel Geld wollte der Bundesrat 2016 ursprünglich ausgeben. Für die Armee, das Personal, den Verkehr oder auch für Soziales. Mittlerweile aber fließen die Steuereinnahmen nicht mehr so üppig, wie erhofft. Deswegen ist der Bundesrat über die Bücher gegangen und hat die Zahlen reduziert auf 67 Milliarden Franken. Das ist den Bürgerlichen immer noch zu viel, sie wollen noch mehr sparen. Denn auch so würde ein Loch von annähernd einer halben Milliarde Franken klaffen. schaffen. FDP und SVP wittern mit der neuen Mehrheit nun Morgenluft. Dank 101 Stimme könnten die Bürgerlichen theoretisch alle Sparvorschläge durchbringen. Externe Beratungsgelder etwa sollen noch stärker gekürzt, dafür andere Bereiche etwas geschont werden. Welche geschont werden sollen, darüber besteht noch keine Einigkeit. Für die SVP ist es etwa die Landwirtschaft, für die FDP aber darf es keine Tabus geben. Die neuen Mehrheiten im Nationalrat sind nur ein Grund, warum sich der Sparkurs verschärfen dürfte. Ein weiterer ist im Ständerat zu finden. Die kleine Kammer hatte früher den Ruf, moderater zu sein und rigide Sparvorschläge zu korrigieren. Aber in den vergangenen Jahren wurde auch im Ständerat stärker parteipolitisch argumentiert. Die Konsensfindung wird zunehmend der Parteipolitik geopfert. Spätestens seit SP-Präsident Christian Löfra Ständerat wurde. Die neuen Ständeräte werden das kaum ändern. Im Gegenteil, neu gewählte bürgerliche Ständerätinnen und Ständeräte werden sich in der ersten Session ihrer Amtszeit hüten, allzu stark eigenständig zu politisieren. Sie werden sich bei der Budgetdebatte wohl an die Parteilinie halten. Ein letzter, aber nicht unwichtiger Grund, der für einen härteren Sparkurs spricht, ist ein formaler. Selbst wenn der Ständerat bei der Budgetdebatte Pragmatismus an den Tag legen möchte, wenn im Hin und Her zwischen einem sparwilligen Nationalrat und einem zurückhaltenderen Ständerat dreimal keine Einigung zustande käme, würde ein Automatismus spielen. Dann käme die Variante zum Zug, die den Bund günstiger kommt. Der Ständerat hätte dann nur eine letzte Möglichkeit, eine Ablehnung bei der Gesamtabstimmung, und dann ginge der Bund ohne Budget in das neue Jahr.
In Deutschland wächst die Anspannung angesichts der Migranten, die ins Land kommen. Das Bundeskriminalamt ist alarmiert wegen der Gewalt gegen Flüchtlinge. Eine vertrauliche Analyse, die verschiedenen deutschen Medien zugespielt wurde, zeigt, dass immer mehr Flüchtlingsunterkünfte angegriffen werden. Konkret gab es von Januar bis September dieses Jahres über 500 Angriffe. Im ganzen Jahr davor waren es ein Fünftel davon. Kurz vor der Sendung konnte ich mit dem Mann sprechen, der die rechtsextreme Partei NPD verbieten lassen wollte, der frühere deutsche Innenminister Otto Schily. Angesichts der Ereignisse fragte ich ihn, kippt jetzt die Stimmung in Deutschland?
Das würde ich so nicht sagen, aber die rechte Szene, die ultrarechte Szene, die mobilisiert im Moment ganz üble Geschichten. Sie wissen, auf der sogenannten Pegida-Demonstration wird auf die hässlichste Weise Stimmung gemacht. Es werden Galgen gezeigt. Ein türkisch-deutscher Schriftsteller versteigt sich zu einer unglaublichen Erklärung, nämlich, dass also die KZs am besten wieder aufgemacht werden. Unglaubliche Szenen. Und da müssen wir aufpassen, dass sich das nicht ausbreitet und auch dagegen die notwendigen polizeilichen und rechtlichen Mittel einsetzen.
Was diese Analyse des Bundeskriminalamtes eben auch zeigt, 2 von 3 Tätern haben sich bisher nicht im rechtsextremistischen Spektrum bewegt. Allerdings waren sie vorher schon straffällig. Darum die Frage, kann man denn sagen, dass Gewalt gegen Zuwanderer salonfähig wird?
Nein, salonfähig, also was heißt salonfähig? Also welcher Salon ist jetzt für Gewalt? Das glaube ich schon, dieser Ausdruck passt nun überhaupt nicht. Dass es mitunter Vermischungen gibt der kriminellen Szene mit der rechten Szene, das ist auch eine Erfahrung, die wir schon aus früheren Phasen kennen. Das macht die Sache noch gefährlicher. Es gibt ja auch bei jungen Leuten mitunter so etwas wie Lust an Gewalt. Das kennen wir übrigens auch im linken Spektrum mitunter. Aber wir dürfen, wie gesagt, da nicht zulassen, dass jetzt die rechte Szene sich da in dieser Weise bemerkbar macht. Und da muss alles vom Staat aus geschehen, damit diese Dinge unterbunden werden. Und das Erfreuliche, das darf man nicht vergessen, es ist immer noch, dass die große Mehrheit des deutschen Volkes nicht anfällig ist für solche Anwandlungen und diese rechten Dinge total ablehnt.
Sie haben vorhin das Treffen der Pegida vom Sonntag angesprochen und diese Aussage des türkisch-deutschen Autors. Hören wir die noch mal schnell an.
Es gäbe natürlich andere Alternativen, aber die KZs sind ja leider derzeit außer Betrieb.
Eben, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Demokratie darf so etwas nicht tolerieren.
Nein, sowas ist unglaublich. Das ist eine unglaubliche Provokation. Und dass es da noch sogar Beifall für eine solche Äußerung, das ist eine Schande. Und deshalb, ich in einem solchen Fall, wenn die Polizei so etwas mitbekommt, dann muss sie die Demonstration sofort auflösen. So etwas geht ja gar nicht. Und die Leute, die solche Erklärungen abgeben, die müssen auch vor das Strafgericht, die müssen wegen Volksverhetzung vor Gericht gestellt werden.
Es gab zeitweise Äußerungen oder den Sprachgebrauch, der zum Beispiel ein Klima des Misstrauens gegenüber den Medien schürt, Politiker verunglimpft oder der die Flüchtlinge zum Beispiel zuerst Asylanten, dann Asylschmarotzer und dann neu jetzt Asylschmarotzer nennt und vor dem totalen Asylstaat warnt. Wo ist da die Schwelle, bei der der Staat eingreifen muss? Wo ist da die Schmerzgrenze?
Nun ja, also wir haben natürlich immer mehr Menschen, die in einen obszönen und schlimmen Tonfall geraten. Und man muss leider auch beklagen, dass solche schlimmen Äußerungen sich sehr schnell verbreiten über die sogenannten sozialen Medien. Die spielen dabei auch zum Teil eine unglückliche Rolle, so wie Facebook. Und deshalb ist es auch richtig, dass die Forderung an diese sozialen Medien, also die Betreiber solcher sozialen Medien, gerichtet wird, dagegen einzuschreiten, dass nun jeder hier jede Beleidigung über die sozialen Medien verbreiten kann. Das ist natürlich eine schwierige Frage und muss auch immer abgewogen werden, ob da irgendwelche Freiheitsrechte dann in Gefahr sind. Aber man kann das meiner Meinung nach nicht dulden.
Sie haben sich seinerzeit für ein Verbot der rechtsradikalen Partei, der NPD, eingesetzt. Sie hatten damals zwar keinen Erfolg, aber ganz grundsätzlich gesehen, helfen Verbote im Umgang mit extremen Gedanken gut?
Ja, selbstverständlich. Also ich finde es ein Skandal, dass immer noch die NPD als Partei zugelassen ist und da sogar zum Teil staatliche Gelder in Anspruch nehmen kann. Das ist, glaube ich, ein Zustand, den wir nicht länger dulden sollten. Sie wissen, dass ja ein NPD-Verbotsverfahren jetzt wieder begonnen worden ist. Das dauert leider. Aber ich finde, die NPD ist eine Partei, die sich in gewisser Weise wieder als neue NSDAP, natürlich mit gewissen Verschleierungen, da etablieren will, dann müssen wir dagegen vorgehen.
Was braucht denn Deutschland angesichts der jetzigen politischen Situation? Ist das eine Debatte, in der alle Meinungen und vor allem auch alle Ängste Platz haben?
Ja, Selbstbewusstsein brauchen wir und wir müssen natürlich auch in der Lage sein, ein ordentliches Krisenmanagement, das uns die Flüchtlingssituation jetzt vor besondere Herausforderungen stellt, das hat ja nur jeder begriffen. Und dann muss man auch ein Ohr dafür haben, für die Ängste und Befürchtungen der Menschen. Da muss die Politik kommunikativ sein, da müssen die Medien kommunikativ sein. Da sollte man sich auch nicht in Illusionen bewegen, also die Dinge auch nicht schöner machen, als sie sind. Und wenn dieser kommunikative Prozess stattfindet, dann glaube ich, brauchen wir uns keine Sorge machen, dass wir da mit rechten Dingen zu sehr konfrontiert werden. Aber dann muss eben die berühmte schweigende Mehrheit beredter werden, als sie es bisher war.
Sagt der frühere deutsche Innenminister Otto Schily im Rendezvous. Die Zeit, es ist 8:08. In Rom wurden heute einmal mehr Beamte und Unternehmer in Handschellen abgeführt. Einmal mehr der Vorwurf, bei öffentlichen Aufträgen sei bestochen und betrogen worden. Diesmal im Fokus das Nationale Amt für Straßenbau, Franco Battel.
Seit heute Morgen sitzen 5 hohe Beamte dieses Amts hinter Gittern. Zu ihnen gesellen sich 3 Bauunternehmer, ein Anwalt und ein ehemaliger Spitzenbeamter des Infrastrukturministeriums. Ihnen wird vorgeworfen, bei der Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen geschmiert zu haben oder geschmiert worden zu sein. Noch sind keine Details bekannt, doch der Mechanismus ist stets derselbe. Öffentliche Aufträge werden nicht an den günstigsten Anbieter vergeben, sondern an Freunde, Kollegen oder schlicht an jenen, der unter dem Tisch am meisten Geld für den Auftrag bezahlt hat. Profiteure sind die mit reichlich Geld bestochenen Beamten und die Bauunternehmer, die zu überhöhten Preisen meist schlechte Qualität liefern. Geprellt ist die große Mehrheit der Italienerinnen und Italiener, die hohe Steuern zahlen und wenig dafür bekommen. Der heute aufgeflogene Fall ist nur einer in einer langen Reihe. Zuletzt wurde der Vizepräsident der Region Lombardei verhaftet. Auch hier der Vorwurf, der Mann aus Berlusconis Partei Forza Italia habe die Vergabe von öffentlichen Aufträgen fürs Gesundheitswesen pilotiert, wie man hier sagt. Das heißt, den Auftrag zielstrebig dem teuersten Anbieter zugeführt und dafür fürstlich kassiert. Auffallend ist, solche Korruption kommt längst nicht nur im italienischen Süden, sondern auch im Norden vor. In die Skandale verwickelt sind rechte und linke Politiker. Der heute verhaftete ehemalige Spitzenbeamte des Infrastrukturministeriums ist ein Parteikollege von Premier Renzi, ist also Mitglied des sozialdemokratischen Partito Democratico. Die einzige Partei, die bisher in keine Skandale verwickelt ist, ist jene des Komikers Beppe Grillo. Böse Zungen sagen allerdings, das liege nur daran, dass diese Partei noch jung und erst in wenigen, zumeist kleineren Städten, an der Macht sei.
In Polen gewinnt nach 8 Jahren in der Opposition die rechtskonservative Partei Recht und Gerechtigkeit die Wahlen am Sonntag. Daran lassen die Umfragen kaum einen Zweifel. Mehrheitsfähig ist die Partei dank neuen Gesichtern, etwa dem von Beata Szydło. Falls Recht und Gerechtigkeit an die Macht kommt, soll sie Premierministerin werden. Szydło gelingt es, eine Partei mehrheitsfähig zu machen, die als sehr nationalistisch und sehr konservativ gilt. Wie macht sie das? Unser Korrespondent Urs Brudra fand Antworten im Dorf, aus dem sie kommt.
To widać szybko pani Brzesze, a to jest dom rodziny pani Szydło.
Dort links ist der Schacht der Kohlengrube und dort rechts das Haus von Frau Szydło. Czesław Smoker hat von seinem Haus aus alle wichtigen Gebäude im Blick. Eine Führung muss bei der Grube anfangen, sagt der 74-jährige Bürgermeister von Przeszeszyn. Es nieselt und wird dunkel, Kohlegeruch liegt in der Luft. Die Leute heizen mit alten, schlechten Öfen. Die Grube liegt im Dorf, oder besser, das Dorf ist um sie herum gewachsen. Wir stehen vor dem Hauptschacht, er heißt Andreas der Fünfte. Für Lüftung sorgen die Nebenschächte. Ohne sie flöge hier alles in die Luft. In der Grube gibt es Methangas. Die Arbeit der über 1500 Bergarbeiter in einigen hundert Metern Tiefe bleibt auch so gefährlich. 4 von 5 Werktätigen seines Dorfes seien hier angestellt, schätzt der Bürgermeister. Und die meisten übrigen in Läden und Firmen, die indirekt von der Grube lebten. Alles dreht sich hier ums Bergwerk. Wird es geschlossen, stirbt hier alles. Die Kohle ist für den polnischen Staat ein Verlustgeschäft. Diese Woche wurde dieses Werk an private Investoren verkauft, für den symbolischen Preis von 1 Zloty. Trotz vereinbarter Garantien geht jetzt die Angst um vor einschneidenden Restrukturierungen oder gar einer Schließung. Erst kürzlich hat Beata Szydło hier noch mit den Bergleuten demonstriert. Sie könnte uns sicher helfen, sagt der Bürgermeister. In Warschau im Parlament legt sich die Tochter eines Bergmanns für die Kohle verbal ins Zeug. Und in ihrem Heimatdorf Przeszeszyn zeigt sie den Leuten, dass sie eine von ihnen geblieben ist. Dies ist unser neues Kulturzentrum, von der EU finanziert. Ein überdachter Platz, massive Holztische und Bänke. Hier finden Feste statt. Im August zum Beispiel feierte man den 35. Geburtstag des Chorvereins. Wir haben Frau Szydło eingeladen und sie kam im Szydło-Bus, mit dem sie derzeit durch ganz Polen fährt. Sie trank Kaffee, aß Kuchen und sang Lieder mit uns. Die Frau, die wahrscheinlich Premierministerin wird, ist aus der Provinz und gibt sich provinziell. Das zieht in ganz Polen, wo viele Regionen im Gefühl leben, der Aufschwung gehe an ihnen vorbei und wo weite Teile der Bevölkerung denken, die Warschauer Elite sei der polnischen Wirklichkeit entschwebt. Fast jedes Wochenende sei sie hier, sagt der Bürgermeister, und fast jeden Sonntag in der Kirche. Dies ist ihr Anwesen, hier wohnt sie mit ihrem Mann und den 2 Söhnen. Es ist ein großes, schönes Grundstück mit alten Bäumen. Wir stehen am Dorfrand, ein Haus, keine Villa, die Zufahrt offen. Nichts deutet darauf hin, dass hier die vielleicht bald mächtigste Frau des Landes wohnt. Wenn ich Probleme habe, kann ich hier anklopfen und mit ihr darüber sprechen, sagt der Schultheiß. Er kennt sie seit Jahrzehnten, hat mit ihr schon zusammengearbeitet, als sie noch Oberbürgermeisterin war. Sie hört den Leuten zu, hilft und analysiert. Ihr Wort zählt. Sie ist fleißig und kompetent. Keine Frage, Czesław Smoker traut ihr sehr viel zu. Doch wie steht es mit ihrer Partei? Ich bin selber überrascht, wie positiv ich derzeit über die Recht und Gerechtigkeit denke. Auch er ist also ein Wechselwähler in dieser Region, in der die Partei von Szydło es bisher schwer hatte. Recht und Gerechtigkeit legt überall zu. Und das nicht zuletzt, weil Parteichef Jarosław Kaczynski im Wahlkampf das Richtige tut. Er hält sich ziemlich stark zurück. Seine ultrakatholischen und nationalistischen Hetzreden verfangen vielerorts nicht. Auch nicht in Przeszeszyn. Mit dem, was er sagt, stimmen die Leute hier nicht überein. Beata Szydło hat mit einem neuen, moderaten Ton viele Stimmen für die Partei gewonnen. Sollte aber nach der Wahl der Haudegen Kaczynski die neue Premierministerin aus dem Hintergrund wie eine Marionette lenken, könnten sich die Wähler und Wählerinnen wieder abwenden, nicht nur von ihm und seiner Partei. Wenn Szydło sich von dieser Person leiten lässt, verliert sie hier im Dorf den Respekt. Sie schafft das allein. Sie ist jung. Sie kann etwas verändern, nicht der alte Kaczynski, sagt Bürgermeister Czesław Smoker.
Urs Bruder zu Besuch im Dorf bei Beata Szydło, möglicherweise nach dem Wochenende Premierministerin Polens. Um den Bankenplatz Schweiz und den Umbau bei der Credit Suisse geht es gleich im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4. Zuerst aber noch die Schlagzeilen und die bringt uns Karin Britsch.
Slowenien bittet innerhalb der EU um Unterstützung. So sollen Polizisten aus verschiedenen EU-Ländern die slowenischen Sicherheitskräfte dabei unterstützen, die ankommenden Flüchtlinge zu empfangen. Drei Ständeratskandidaten treten in Freiburg zum zweiten Wahlgang an. Die SVP hat Nationalrat Jean-François Riem nominiert. Er ersetzt seinen Parteikollegen Emmanuel Weber. Zudem kandidieren der bisherige SP-Ständerat Christian Löwra sowie Beat von Landen von der CVP. In Spanien sind erstmals seit 4 Jahren weniger als 5 Millionen Menschen als arbeitslos registriert worden. Vor allem im Tourismusbereich wurden rund 300.000 Stellen geschaffen. Der größte Teil davon wurde allerdings nur temporär besetzt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.